Unser heutiger Gast ist gelernter Tischler. Über 15 Jahre lang hat er in unterschiedlichsten Konstellationen mit viel Leidenschaft spannende Einrichtungskonzepte umgesetzt. Im Jahr 2020 markiert er für sich seinen persönlichen Wendepunkt zum Umdenken und er entscheidet sich für den Ansatz Cradle to Cradle als seine neue Roadmap. Er ist sich sicher, nachhaltiges Interior Design muss kreislauffähig werden, gesund für die Umwelt und die Menschen, hin zu einem positiven Fußabdruck. Zusammen mit seinem Team gestaltet und produziert er seitdem Lebensräume zum Arbeiten und zum Wohnen. Modern, minimalistisch und vor allem nachhaltig. Mit Cradle to Cradle als Vision zur Kreislaufwirtschaft für eine bessere Zukunft. Als Mitglied der Regionalgruppe Düsseldorf, der Cradle to Cradle NGO, macht er zusammen mit seinen MitstreiterInnen das Cradle to Cradle Prinzip auch auf lokaler Ebene bekannt. Jetzt habe ich so oft Cradle to Cradle gesagt, ja, das müssen wir gleich erklären. Dabei kümmern sie sich auch um die nächste Generation und erklären bereits in den Schulen, dass Müll ein Designfehler ist, den es zu beheben gilt.
Seit über 6 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 380 Folgen haben wir uns mit über 450 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Reicht es aus, die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu verändern? Oder müssen wir uns nicht auch darum kümmern, dass wir an den wirklich drängenden Herausforderungen arbeiten? Und wenn ja, welche Rolle kann dabei das Konzept Cradle to Cradle spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Sven Urselmann.
Das New Work hast du besonders schön ausgesprochen. Muss ich jetzt einfach einmal betonen.
Ja, ich liebe das jetzt. Ich glaube, Svanti hört im Moment unsere Podcast nicht, sonst hätte sie mir schon einen auf den Deckel gegeben, weil unsere Co-Autorin Svanti und meine Mitgründerin und meine Chefin, die hat irgendwann gesagt, Michael, du sagst immer New Work, das heißt New Work.
So. Ja, New Work könnte auch lässig sein.
New Shoes.
Aber schön, dass du da bist.
Ja, es geht um dich.
Du hast mit einem Video aufgeschlagen bei uns, das muss man sagen. Das war stark.
So ist es, so ist es. Der Planet brennt und wir müssen, glaube ich, alle gemeinsam ans Werk gehen, um Dinge zu verändern.
Ja, also Christoph und ich haben ja die große Ehre gehabt, Fridtjof Bergmann live zu treffen. Und er hat uns damals auch die 4 Tsunamis aufgezählt, die wir bei dem Vorgespräch auch nochmal gestriffen haben. 2 von den 4 Tsunamis, die er schon in den 80er Jahren prognostiziert hat, haben mit dem Thema Umwelt zu tun. Einmal der Ressourcenverbrauch und dann das Thema Klima. Und du hast dich jetzt dieser Idee verschrieben, die ich seit vielen Jahren auch sehr verfolge. Ich habe dir im Einstieg erzählt, dass ich vor 30 Jahren mal zum Thema Nachhaltigkeitsmarketing promoviert habe. Vielleicht zu früh, aber das Interesse ist seitdem da oder auch schon ein paar Jahre länger. Aber bevor wir uns dem Thema Cradle to Cradle widmen, wollen wir natürlich erstmal dich kennenlernen, Christoph.
Sven, egal ob Video oder nicht, die Frage aller Fragen lautet, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ich glaube dadurch, dass Menschen mir vertraut haben. Und das hat angefangen mit meinen Eltern. Ich habe eine super Kindheit gehabt und sie haben mir viel Vertrauen geschenkt, auch ohne große Erwartungshaltungen an mich meinen Weg gehen zu lassen. Ich habe es dann in der Schulzeit ihnen doch schon schwer gemacht, mir weiter Vertrauen zu schenken, weil die schulische Karriere war nicht so, wie man das normalerweise denkt, sondern ich musste nachher 10 auf dem Gymnasium ausscheiden, nachdem ich auch eine Klasse wiederholt hatte. Das heißt, das war nicht ganz mein Weg. Und danach.
Magst du kurz erzählen, weil das spannend ist? Warum war es nicht dein Weg?
Wenn man rückblickend drauf schaut, haben mir alle Lehrer attestiert, ich war faul. Sehr faul. Und trotz, dass die Eignung da war, die Schulzeit war hervorragend, insofern, dass ich Freunde fürs Leben gefunden habe. Alle Menschen, mit denen ich heute noch im ganz engen Austausch bin, habe ich dort kennengelernt. Also von daher war das, hat eine gute Grundlage gegeben. Aber Schule musste ich nachher 10 abbrechen und bin dann aus Mangel an Optionen eigentlich Tischler geworden. Auch da haben mir wieder Menschen vertraut, weil meine Schulnoten, mein Zeugnis, damals war es ein Arbeitgebermarkt. Das heißt also, man musste um seinen Ausbildungsplatz kämpfen und mit einem schlechten Zeugnis irgendwo ankommen. Und da haben mir Menschen vertraut, weil sie mich kannten aus dem Umfeld und gesagt, oh, das kannst du, machst du. Und so führt sich das eigentlich fort, dass ich nach meiner Tischlerausbildung mir wieder jemand anders vertraut hat und gesagt, du kannst vielleicht Projektleitung machen im Innenausbau. Und da habe ich diese Bauthemen kennengelernt. Dann habe ich meiner großen Liebe vertraut und bin nach Mexiko ausgewandert für 2 Jahre. 2017, auch mal ein einschneidendes Erlebnis.
Da hast du vertraut?
Ja, in eine Beziehung, eine mögliche. Und dort haben wir dann unser erstes kleines Unternehmen gegründet, weil Unternehmertum oder Ähnliches lag mir von Haus aus eigentlich fern. Aber dort haben wir Bikes and Munchies gemacht und eine kulinarische Fahrradtour in Mexico City.
Geil.
Und
stark.
Meine Leidenschaft für Kulinarik, Paolas Talente in Sprachen und Geschichte zur Stadt haben wir irgendwie kombiniert. Und das war ganz hervorragend und hat war ein positives Erlebnis wieder. Man kann sich das irgendwo selber beibringen, wie man ein kleines Unternehmen gründet. Das war ein bestärkender Moment. Und dann kam ich zurück und habe mich meiner alten Profession, wir sind zusammen zurück noch gekommen nach Deutschland, meiner alten Profession wieder zugewandt, dem Innenausbau, und habe festgestellt, wir sind Riesenteil des Problems. Also wir sind mit Fridays for Future auf die Straße gegangen. Wir merkten, es muss sich etwas verändern. Und so auf so einer ganz privaten Ebene ist uns das allen da wahrscheinlich gleich gefallen, irgendwie auf Hafermilch umzusteigen, auf weniger Fleisch. Aber die individuellen Entscheidungen reichen nicht aus, sondern wir als Unternehmer hat man, glaube ich, noch mehr Verantwortung, gesellschaftlich auch Dinge anders zu machen. Und gerade die Bauindustrie ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, ein Riesentreiber von Treibhausgasemissionen. Wie 40% der globalen Emissionen gehen auf die Errichtung und den Betrieb von Gebäuden. Und
Energieverbrauch von bestehenden Gebäuden, innenbestehenden Gebäuden.
Ne? Auch, genau. Alles das trägt dazu bei. Aber auch vor allen Dingen die graue Energie, also um Zement herzustellen, um Ziegel herzustellen, um alle möglichen Möbel und Interior-Sachen herzustellen. Auch das emittiert alles beim Bau schon Emissionen. Und das ist das eine, also dieser große Fußabdruck. Und der andere ist 70% aller Ressourcen, da wieder auf Friedrich Bergmann zurückzukommen. 70% der Ressourcen, die wir entnehmen, werden auch in dem Bausektor verwandt. Und 60% des gesamten Abfallaufkommens entstehen im gleichen Sektor. Also eine riesige Verschwendung und ein riesiger Hebel, da Dinge in Zukunft anders zu machen.
Wir hatten das Thema, mir fallen diverse Podcast-Folgen ein. Ich würde gerne einmal für diejenigen, die jetzt reingehört haben und in der Einleitung so oft Cradle to Cradle gehört haben, und sagen, okay, Guys, also macht's mal. Ne? Christoph ist immer gut für sein Denglisch, aber hier haben wir jetzt auch sehr viel davon. Erklär einmal Cradle to Cradle und den Connect vielleicht dahin, damit sich da alle abgeholt fühlen.
Cradle to Cradle würde ich in erster Linie als eine Denk- und Designschule beschreiben, die ich heute eher sehe als eine Bewegung, ähnlich wie das Bauhaus in den 30er Jahren. Und es geht darum, die Dinge, die wir herstellen, anders zu produzieren. Also sie am Anfang des Designprozesses, egal worum es geht, ob es ein T-Shirt, ein Schlafanzug, ein Bürostuhl oder ein Stabilo-Stift ist, am Anfang ans Ende denken. Also Materialien so zu verbauen, dass sie am Ende wieder sortenrein voneinander trennbar sind. Also Monomaterialien, lösbare Verbindungen. Diese Materialien, die wir einsetzen, müssen definiert materialgesund sein. Also sie dürfen Mensch und Umwelt nicht schaden. Bei der Produktion sollen nur erneuerbare Energien eingesetzt werden. Die Materialien, die eingesetzt werden sollen, da sollen ein Großteil schon recycelt von sein. Und am Ende natürlich Kreislaufwirtschaft, darum geht es eigentlich bei Cradle to Cradle, am Ende wieder auch in seine Einzelteile zerlegbar sein. Faire Arbeitsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette. geschlossene Wasserkreisläufe. Das sind so in Summe die Designprinzipien für ein Produkt, was nach Cradle to Cradle hergestellt wird. Und dann geht es aber auch um ein Menschenbild, um ein positives Menschenbild. Können wir als Menschheit, die wir uns manchmal vielleicht irgendwo als, vielleicht als Virus sehen, so egal was wir machen, wo wir uns ausbreiten, die Dinge werden nicht besser dadurch, wie wir sie machen, können wir aber vielleicht zum Nützling werden. Und auch das ist Teil dieser Philosophie. Ist immer so, es gibt so keinen richtig guten Elevator-Pitch.
Ist aber super spannend. Mach bitte weiter.
Und all diese Themen gehören zusammen, um Produkte, Einrichtungen, Gebäude, Kleidung, Konzerte nach dieser Denkschule zu machen, so umzusetzen. Und und das ist das eine. Und dann ist ein ganz wichtiger Aspekt im Bau allgemein, die Wiederverwendung, die Weiterverwendung von Materialien, alles, was schon da ist, auch nochmal weiterzuverwenden. Also alles, was neu ist, sollten wir im Idealzustand, immer auch nochmal einen Blick in die Zukunft, wobei es auch schon 17.000 Produkte gibt, die danach hergestellt wurden und zertifiziert wurden. Und dieser Blumenstrauß an Dingen, wenn man die dann vereint, dann glauben wir, ist das ein wichtiger Lösungsansatz.
Ich fand jetzt zwei Aspekte besonders spannend, die und ich habe da viel mit zu tun gehabt mit dem Modell über meine Firma früher.
Erklär doch nochmal kurz, was der gemacht hat.
An- und Verkauf von gebrauchter Elektronik. Das heißt, wir haben eigentlich die Wertschöpfungskette verlängert. Also es war damals 18 Monate, war die Durchschnittszahl, wenn jemand sein Gerät gewechselt hat, alle 18 Monate ein Smartphone oder auch ein Handy damals, wir haben mit Nokia-Telefon angefangen. Und die ist ziemlich schnell auch sehr stark gewachsen, weil die Menschen, die dafür dann auch was bekommen haben, das dann gemacht haben. Was nie funktioniert hat, war, man gibt es quasi for free wieder zurück. Also es ist jetzt nicht der Cradle-to-Cradle-Ansatz, sondern es ist ein Refurbishment-Ansatz.
Ja.
Habe aber eben sehr viel damit zu tun gehabt und habe gelernt, dass es eben Länder gibt, die eine hohe Tradition haben, Dinge nochmal zu zerlegen, nochmal zu verwerten, wieder aufzuarbeiten und nicht wegzuspeisen. Und das fand ich gerade eben spannend, als du sagtest, es ist ein Design, also es ist wie Design Thinking oder wie Bauhaus, dass du es bei Design hast. Das macht es wahnsinnig spannend. Und dann tatsächlich auch der direkte Vergleich mit Bauhaus zu sagen, okay, das ist ein Konzept, weil Bauhaus hat ja auch den Menschen in den Mittelpunkt gestellt und dann drumherum das Design gebaut. Also das hat ja das Potenzial, wirklich etwas auf den Kopf zu stellen und zu sagen, nee, man geht einfach anders heran, anstatt nur zu sagen, guck mal, wir haben so und so viel Prozent Emissionen, wir wollen alle Zero Emission und so weiter. Es ist ja eine komplett andere Denke. Ja. Ich gehe davon aus, auch ein ganz anderer Ansatz, dann an Projekte ranzugehen.
Definitiv. Und so gesehen ist Müller ein Designfehler. Den haben wir in den letzten 100 Jahren quasi entwickelt, mit Verpackungen und anderen Produkten und mit Verbundmaterialien, die am Ende einfach nicht mehr geupcycelt oder in seine Einzelteile zerlegt werden können. Und deshalb hat es uns geholfen, weil es ist so vielfältig, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wo fängt man an und wo hört man auf? Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und irgendwie als gelernter Tischler habe ich dann überlegt, wenn ich jetzt irgendwie eine Einrichtung herstellen lasse, sollte die nur noch aus Massivholz gemacht werden? Was ist denn mit den Metallbeschlägen, mit Schubladen für? Und die sind aus Metall. Da stecken ja extrem viele graue Energien drin, um das einzuschmelzen. Da habe ich Produkte nur noch lokal einkaufen oder was ist mit Produkten aus dem Ausland? Also all diese Fragen, wenn man mit Projekte im Bausektor, im Innenausbau macht, die sind so komplex und das ist bei dieser Nachhaltigkeitsfrage auch immer diese hohe Komplexität von, wie mache ich es eigentlich richtig? Und vor 2 Jahren bin ich dann über ein Video auf YouTube gestolpert, eine holländische Reportage, von Michael Braungart, dem Gründer oder dem Denkvater dieser Bewegung, zusammen mit William McDonough. Die haben es in 20 Minuten in einem Abriss quasi sehr gut erklärt, wie wir Dinge in Zukunft anders machen könnten und damit ganz viele verschiedene Punkte in dieser komplexen Frage quasi erlegen können.
Also wenn man zurückgeht und sich überlegt, okay, jetzt auch Naturvölker, die haben das ja eigentlich drin gehabt. Also wie viel wird dort verwendet, wie viel wird drauf geachtet? Du hast ja gerade gesagt, ein paar hundert Jahre. Und die Frage ist, warum wurde das irgendwann eingebaut? Und ich mag es gerne schwarz und weiß. Mhm. Wenn du Profit machen kannst, dann baust du sowas halt ein und achtest nicht drauf. Das ist eine sehr egoistische Denke. Also ich hatte euch erzählt, ich hatte meine Doku auf Arte gesehen, da ging es um geplante Obsoleszenz. Also dass Produkte irgendwann kaputt gehen, Druckerpatronen, Glühbirnen und so weiter.
Ja.
Und als dann...
Akkus in iPhones.
Zum Beispiel. Ja. So. Und Philips war damals mit in diesem Kartell, in diesem Lampenkartell. Und die haben sich dann später, die Enkel haben sich dann später ganz stark für LEDs, langhaltende Lampen und so weiter eingesetzt. Keine Ahnung, wie nachhaltig die jetzt sind, kann ich nicht beantworten. Aber das hat mich sehr beschäftigt, dass es schon vor, keine Ahnung, 70 Jahren, 100 Jahren, keine Ahnung, Lampen gab, die hätten ewig halten können oder super lang halten können, anstatt dann Drähte einzubauen, die kaputt gehen.
Ja, das ist natürlich irgendwie so Dinge, die in unserem jetzigen Wirtschaftssystem angelegt sind, nach denen man ein Profitstreben und so weiter strebt, wo man sagt, es ist natürlich oder es ist besser, wenn etwas nach einer Zeit kaputt geht oder das Ersatzteil sehr teuer ist. Wir kennen es, glaube ich, von Automobilen. Da geht es jetzt um Umdenken. Es gibt heutzutage ein Abo-System von Miele. Also wir haben in Düsseldorf das Circular Office gebaut, an dem wir probiert haben, ob wir also an uns selber ausprobiert haben, können wir heute schon eine Einrichtung bauen, die nach Kreislaufgesichtspunkten funktioniert.
Mhm.
Und dort haben wir in der Küche zum Beispiel, wir zahlen Miele 25 Euro für sauberes Geschirr. Und damit gehört die Maschine nicht mir, sondern sie bleibt im Besitz von Miele. Und am Ende ist Miele dafür verantwortlich, dass sie zu ihnen zurückkommt. Und wenn man diese Produkte jetzt am Anfang so designt, dass das ein Materialzwischenlager ist, also die Kunststoffe und Metalle wieder sauber voneinander gelöst wird, dann hat Miele ein Interesse daran, diese Ressource auch wieder zurückzubekommen. Mhm.
Und hat ein Interesse, dass die Maschine viel länger hält.
Exakt. Also, da jemand nach Hause kommt und die repariert. Ja. Und sie muss dann sehr reparatureinfach, also einfach zu reparieren sein. Ja. Nicht so wie heute. Ja. Du rufst jemanden, der kommt, 100 Euro Anfahrt. Ja, das Bauteil ist mit 40 anderen Bauteilen verbunden. Ja. Dann kaufen sie besser eine neue Maschine. Mhm. Das wird gelöst.
Also, Sharing Economy und Cradle to Cradle sind durchaus Schwestern, die sich mögen.
Ja, definitiv.
Mini-Werbeblocker in eigener Sache. Vor allem dann in eigener Sache, wenn ihr auf der Suche seid nach einer wirklich schönen Event-Location, einer Location für ein Firmenretreat oder Filmaufnahmen in Hamburg, vielleicht aber auch von außerhalb, dann ist das House of New Work vielleicht eure Location. Denn ab sofort bieten wir das House of New Work auch für eure Events an und nicht nur unsere eigenen Events. Das heißt, ihr schaut einfach mal auf die Seite houseofnewyork.com, findet dort alle Informationen, vor allem auch ein Video, wie das Haus aussieht, für diejenigen von euch, die noch nie da waren. Die das schon mal erlebt haben, auf den Podcast-Veranstaltungen zum Beispiel, können sich das gut vorstellen. Und dann könnt ihr einfach schauen, ob euer Datum zur Verfügung steht. Fragt an, wir freuen uns sehr und könnt euch auch gern die Location nochmal anschauen. Hamburgs schönste Event-Location, das House of New Work, unter houseofnewyork.com.
Magst du noch einmal ganz kurz, bevor wir dann auf deine Geschichte, wie aus dem Video deine neue Firma wurde, einmal auf dieses Lizenzierungsthema eingehen? Also du hast ja diese doch sehr harten Parameter, geschlossener Kreislauf von Wasser und so weiter. Mhm. Ist das so ein Make or Break? Oder ist das so, dass man, wie wird man da bewertet? Mhm. Oder darf man an einer bestimmten Stelle auch mal sagen, habe ich nicht ganz geschafft, dafür bin ich da aber noch besser? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt... Wenn man also Anfang googelt, dann findet man sehr viele verschiedene Ergebnisse, die man erstmal einordnen muss zum Thema C2C. Es gibt einmal die Cradle to Cradle NGO in Berlin mit vielen Ehrenamtlichen, wo ich dann mit der Regionalgruppe beigetreten bin, als eine Entity, die das Thema in die Gesellschaft bringen möchte, irgendwie Bildungsarbeit betreibt. Dann gibt es aber das Product Innovation Institute in San Francisco und einem Ableger in Amsterdam, die machen harte Produktzertifizierungen. Und dann kann man ein Label bekommen, ein Produkt zertifizieren, also einen Schlafanzug, einen Schuh, Laufbekleidung, was dann genau nach diesen 5 Kriterien quasi bewertet wird. Und je nachdem, wie gut man in den verschiedenen Bereichen von geschlossener Wasserkreislauf, CO2-Vermeidung, Materialgesundheit und so weiter, wie man da abschneidet, bekommt man ein Label von Bronze bis Gold.
Ah, okay. Mhm.
Und wenn man irgendwo den niedrigsten Standard oder wenn man überall Gold hat in 4 Kategorien, aber im einen nur Bronze, dann bekommt man auch nur ein Bronzezertifikat. Und nach 4 Jahren wird wieder geguckt, soweit ich weiß, Intervalle und so ungefähr, wird geguckt, haben die sich verbessert? Wurde das Produkt weiterentwickelt oder war es irgendwie nur so eine Labeling-Masche? Irgendwie haben wir mal geguckt, können wir mehr verkaufen, wenn wir das so machen? Mhm. Dann verlieren sie das Label, sondern es wird davon ausgegangen, dass wenn sich Unternehmen dieser Idee widmen, das auch ganzheitlich und konsequent weiterverfolgen, um in diese ganzheitliche Kreislaufwirtschaft mhm. einzusteigen.
Danke. Lass mal von, ihr kommt aus Mexiko wieder. Du willst wieder in deinen alten Bereich, denkst irgendwie, scheiße, ich bin Teil des Problems, dabei bin ich doch eigentlich für Fridays for Future.
Ja,
du hast das Video gesehen, wie ist der Prozess von dort, von dieser Erkenntnis bis zur neuen Firma, was da passiert?
Gute Frage. es war 2020 und genau wie du beschrieben hast, die Fragestellung war so komplex und das Video kommt und das war wie ein Groschen, der gefallen ist. Ich habe mich abends im Bett gelegt und gesagt, Paula, I know what to do. I know which way to go. Und,
also richtig Erweckungsmoment. So, ja,
klingt ja. so blöd.
Nö,
aber,
geil.
Aber so hat es sich für mich angefühlt. Und ich hatte endlich so einen Leitfaden, eine Guideline, an der man sich ausrichten kann. Und dann gibt es einmal die Zertifizierung, aber ich im Handwerk kann ich auch mit irgendwie einem Tischlerbetrieb sprechen und sagen, wenn ihr Photovoltaik installiert, wenn wir die Dinge nicht mehr verkleben, sondern miteinander verschrauben, wenn wir es lösbar machen, wenn wir versuchen, genau diese Kriterien quasi zu beachten, dann können wir in der Denkschule Produkte herstellen, die besser sind als die wir bisher gemacht haben. Zumindest ist ja das die Idee. Und dann haben wir uns schlau gemacht. Dann haben wir uns von 2020 an mit einem ganz kleinen Team, am Anfang war ich alleine, dann kam noch weitere hinzu, auf eine Recherchereise begeben. Wie können wir heute Innenräume gestalten, weil auch komplex, also Bodenbeläge, Verklebungen, Bürostühle haben irgendwie 50 verschiedene Produkte in sich. Also wie können wir all die Dinge, die vielleicht auch schon zertifiziert sind, wie können wir die so kombinieren, dass das nachher auch sexy, also das muss auch cool aussehen, wenn das so aussieht, wenn öko aussieht, um das mal so zu verwenden.
Ist die Zielgruppe eher eng.
Genau. Und wir brauchen eine gewisse Skalierung, um damit wir auch einen Unterschied machen, damit wir viele Menschen erreichen. Wenn Mitarbeitende in die Büros gehen und man erkennt, hier wurde etwas geupcycelt, hier wurde etwas nach C2C hergestellt, weil es etwas anders aussieht, sichtbare Verbindungen, dann kommt es auch bei den Mitarbeitenden an, die das dann vielleicht oder auch, wenn sie Unternehmen schon auf den Weg gemacht haben, die wir dann adressieren, mit denen kann man nämlich viel größere Schritte nach vorne machen. Wenn man nicht erst noch große Überzeugungsarbeit an der Basis leisten muss, dass es sinnvoll ist, anders zu agieren, CO2-Emissionen zu sparen, Ressourcen nicht zu verschwenden. Wenn Unternehmen, Firmen, Privatmenschen das auch so sehen und die zu uns kommen, dann kann man gemeinsam mutige Entscheidungen treffen.
Mhm.
Und da größere Schritte vorwärts gehen und mit Lehm bauen und mit Seegras dämmen. So haben wir Recherchereise betrieben. Dann haben wir unser Büro gebaut, Circular Office, haben uns selber getestet. Kann man eine Küche so bauen? Wie ist das mit dem Boden? Wie ist das mit der Decke? Gibt es Stühle? Wie sieht das aus? Cool, ja, nein. Und ja, und dann haben wir das haben wir dahin gebaut. Hammer und Meißel mit zwei Kolleginnen.
Selber.
Ja, weil Budgets waren nicht groß. Man muss mal wieder sagen, hat man bootstrapped gemacht ohne Investoren. Und genau. Und jetzt versuchen wir alltäglich diese Dinge umzusetzen.
Und seid ihr, stellt ihr eigene Möbel, eigene Module her oder sucht ihr zusammen und komponiert oder seid ihr eher Projekt? Was ist euer Geschäftsmodell?
Wir würden es, oder im englischsprachigen Raum nennt man es Design and Build.
Mhm.
Also wenn wir unsere Kunden und Kundinnen richtig beraten möchten, also nach der Denkschule von Cradle to Cradle und Kreislaufwirtschaft, dann müssen wir ganz am Anfang am Designprozess da sein, wenn wir einen fertigen Entwurf bekommen und dann irgendwie so als Ausführende, und da war ich häufig in meiner beruflichen Laufbahn, die ausführende Gewerk von Trockenbau, Boden und Möbel. Aber wir müssen am Anfang entsprechend so planen, weil die Planungsprozesse auch ein bisschen anders sind, wenn wir uns irgendwie auf die Recherche nach alten Materialien machen, um die wieder einzusetzen, dann sind die Planungsprozesse nicht ganz so klassisch. Und deswegen machen wir das am Anfang und dann machen wir einen Entwurf für die Anforderungen des Kunden Und dann suchen wir, überlegen wir, wie viel an von den Materialien, Glastrennwände, Bodenbeläge, WCs, WC-Trennwände, wie viel können wir Secondhand sourcen, woanders ausbauen mit Partnern wie Concula, die sich dem ganzen Thema auch groß verschrieben haben. Und dann versuchen wir es aber auch, durch irgendwie, dass ich aus dem Handwerk komme, mit Handwerkenden entsprechend umzusetzen, also auch in die Tischlereien zu gehen, mit denen wir ja sehr kooperativ, also gibt es irgendwie 2, 3, mit denen wir sehr, sehr eng verbunden sind, mein alter Ausbildungsbetrieb zum Beispiel, der diese Möbel dann, wenn individuelle Herstellung ist, dann produziert er die für uns nach unseren Entwürfen, in der C2C die, inspiriert, und dann gibt es aber auch Möbelhersteller, die zertifizierte Produkte, und die kaufen wir dann ein. Okay. Und das ist also eine Mischung aus Wiederverwendung, C2C-Produkten und individueller Herstellung und Handwerker mitnehmen.
Das heißt, dein Ausbildungsbetrieb, der hat dann auch, zumindest für die Chargen, die er für euch produziert, muss er dann nachweisen, dass er mit Ökostrom.
Genau, also Ökostrom haben die sowieso schon, und wir sind gerade mit ihm im Gespräch und sagen, hey, wie weit ist denn mit eurer PV-Anlage? Gestern Abend habe ich ihm geschrieben, so hey, weil das auch ein Prozess ist, wie sieht's aus? Habt ihr schon PV installiert? Und ja, aber gerade noch Netzanschluss und so. Aber genau, wir versuchen möglichst viele Menschen, die wir irgendwie inspirieren, mitnehmen können, beeinflussen können, mitzunehmen, um in Zukunft Dinge anders zu machen. Mhm.
Die so ein Konzept wie zum Beispiel The Edge aus Amsterdam, also von dem Ostrom, der jetzt sich hier in Hamburg ja auch baut, ist das sowas at scale oder sagst du, nee, die haben zwar einen guten Ansatz, aber da gibt es gewisse Punkte, weil sein TED-Talk damals, der pitcht ja in eine ähnliche Richtung.
Ja, definitiv. Kann ich noch nicht genau sagen. Wir gucken gerade rein, was Edge und wie Edge es macht, weil das ist ihre Kern-Proposition, würde ich sagen. Bauen ist das Riesenproblem und das müssen wir dringend anders machen. Und jetzt gilt es darum zu verstehen, wie kann man es anders machen, wie machen sie es anders. Da gucken wir gerade rein, aber ja, ich glaube, dass es viele Lösungen geben muss, wie wir in Zukunft anders bauen.
Wenn ich jetzt ein aus der Luft gezogenes Beispiel, ein Unternehmen mit 40 Menschen bin, Büro, Arbeitsplätze und sage, ich möchte jetzt, weil ich aus meinem alten Büro rausplatze, ich besuche eine neue Fläche, ich möchte Cradle to Cradle mein Büro einrichten. Und die würden jetzt zu euch kommen, wenn du das vergleichst, ein Projekt in der Art und Weise versus ein Projekt, was man vielleicht klassisch konventionell plant, muss ich mehr Geld investieren? Kann ich unter Umständen das auf gleicher Kostenbasis machen, wie für Menschen, die jetzt sagen, Mensch, das können sich doch nur die Reichen leisten?
Das ist eine total legitime Frage. Und also wenn ich würde sagen, inzwischen kriegen wir es pari hin. Also wenn man an seine Büroeinrichtung, die ja immer in einer gewissen Art und Weise etwas individuell ist, da können wir zu einem ähnlichen Preis liefern, so gleich würde ich sagen, so konventionell. Wenn wir natürlich mit dem günstigsten Anbieter vergleichen, der irgendwie Büromöbel bei IKEA irgendwie als Benchmark setzt, die einfach eine riesige andere Skalierung haben, dann ist es natürlich schwierig, aber wenn wir es mit einer guten Einrichtung vergleichen, dann können wir da Kostenvorteile erzielen in Bezug auf, dass wir Secondhand oder wiedergewonnene Baustoffe einsetzen, die dann aber mit einem niedrigeren CO2-Fußabdruck daherkommen. Und da geht es nachher auch um Transparenz, also das Darstellen und Nachweisen, weil das ja auch in Zukunft im Reporting für Unternehmen eine ganz wichtige Kennzahl ist. Und auch in Zertifizierung wie DGNB und so weiter geht es um, wie kreislaufgerecht sind Produkte, eingesetzte Bauteile.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus Headgate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was Headgate macht? Headgate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top 3 Führungsebenen zu besetzen, also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidaten
Zahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen. Ich gebe euch mal ein Beispiel und das fand ich extrem cool. Den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu machen. Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten um bis zu 35%. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen. Und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting-Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service, der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was Headgate euch möglich macht, und das unterscheidet sie von über 90% der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de/newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also auf head-gate.de/newwork und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
Du hattest IKEA gesagt und das ist etwas Gelerntes und habe ich festgestellt, als ich Kind war, was ja nun auch eine Weile her ist, Schulanfang, ein bisschen davor, da war das noch nicht so normal, so viele Sachen bei IKEA zu machen. Also zumindest habe ich das dann immer mehr wahrgenommen. Klar, dann kam ich auch in die Lebenssituation und so. Und du hattest eben eingangs was gesagt zum Thema Design, also Made by Design, dass du halt dann auch lernst über gewisse Verhaltensweisen, das normal ist. Jetzt habe ich in einer Wohnung mit einem Tischler zusammen, was im Kinderzimmer arbeitet. Michael kennt das, ist ziemlich imposant für die Kinder zum Einbauen, weil ich wusste halt, die pennen halt dann entsprechend irgendwie zusammen. Ich muss es irgendwie kreativer machen.
Ja.
Allein dieser Prozess, das mal so kreativ wieder anzugehen, und ich hatte einen ganz tollen Tischler, der das auch mit sehr nachhaltiger Denke gemacht hat. Er sagte, ich möchte lieber dieses Holz verwenden, das ist aus den Gründen, hat es mir alles erklärt. Und da habe ich gemerkt, wie schön das ist, mit eben so einer Craftsmanship auch wieder zu arbeiten. Mhm. Und ihr bekommt ja jetzt gerade, also solche Berufe bekommen jetzt gerade wieder einen ganz anderen Aufwind, weil die AI macht jetzt die Arbeit von Michael und mir halt leichter. Irgendwann reden hier zwei KIs und so. Ne? Aber Tischlern,
du schaffst das, wird deine
noch,
KI.
Das wird noch dauern, bis Roboter das halt wieder dann so können, so individuell. Also ich habe das Gefühl, da ist etwas, was wir übersehen, was so eine Schönheit zurückbringt, auch im Job. Und New Work hat eben auch sehr viel mit Handarbeit zu tun, sehr viel mit selber machen, sehr viel mit Ergebnis sehen. Und das wäre jetzt für mich eine Frage, ist das Einbeziehen derjenigen, die dieses Büro, was Michael gerade beschrieben hat, bauen, vielleicht auch schon Teil des Produktes, zu sagen, du entwickelst eine ganz andere Beziehung zu deinem Produkt, als den IKEA-Schrank aufzubauen.
Definitiv, würde ich sagen, hat man eine andere Wertschätzung, weil es dann auch im Teilen darum geht, Dinge wieder aufzuarbeiten. Wir haben es bei uns irgendwie festgestellt, wir haben eben auf dem Boden eine Terrakotta-Fliese runtergestemmt und in einem anderen Bereich eine Spanplatte verklebt mit einem PVC-Belag, und darunter kamen Materialien aus dem Altbau zum Vorschein. Ein Terrazzo-Boden und ein Dielenboden. Das heißt, die Materialien, die vor 100 Jahren eingebaut wurden, die waren dann von uns heute, 100 Jahre später, aufzuarbeiten. Die haben wir dann am Handwerkende angerufen, die haben das aufgearbeitet, und wir alle sind super happy mit diesem Ergebnis von Terrazzo zu Dielenboden, aber die Qualität quasi, die wieder aufzuarbeiten ist, das ist, glaube ich, eine ganz tolle Erfahrung für ganz viele Handwerker, und es regt zum Umdenken an. Wir haben letztens eine Küche ausgebaut aus einem Bürogebäude, 10 Jahre in Nutzung, und ich stellte die bei unseren Tischlern hin, und die guckt mich an und sagt, weil die auch einfach nach 10 Jahren Büronutzung aussah. Und die guckt mir und sagt, Sven, was stellst du uns hier auf? Wir sollen aus dem Schrott, sollen wir wieder jetzt eine Küche bauen, die irgendwie nutzbar und gut aussieht? Wir können einfach für 2,50 Euro Quadratmeter Spanplatte und neue, gute Spanplatte kaufen und daraus Möbel bauen. Ich sage, aber darum geht es nicht. Es geht darum, weil das, was dann weggeschmissen wird, wird verbrannt, thermisch verwertet, die CO2-Emissionen gehen in die Luft. Wir müssen wieder neue Ressourcen abbauen. Und am Ende haben sie es umgebaut, angepasst, diese alte Küche. Und wir haben dann mit Massivholzelementen diese Küche in Summe wieder aufgewertet. Mhm. Und inzwischen ist da die Küche nicht mehr wieder zu erkennen. Und Riesenfreude bei den Handwerkern
auch. Das ist dieser, also dieses Create, also dieser Teil des Prozesses, den ich immer am faszinierendsten finde. Also meine Passion ist halt Filme. Mhm. Und zu lernen, wenn ein Stanley Kubrick dann sagt, nee, wir können Kunstlicht verwenden, aber nee, will ich halt nicht. Und da bekommt, also du hast mich auf jeden Fall heute ganz anders auf das Thema gehookt, weil das bekommt jetzt einen Aspekt, der eine Challenge eingebaut hat, die total wichtig ist. Das habe ich zumindest gelernt in diesem ganzen Nachhaltigkeitsspiel. Ist es wichtig, dass Menschen etwas haben, wo sie einer Story dann folgen können, sagen, okay, das packt mich jetzt. Mhm. Da gehe ich mit. Ja. Einfach nur Geräte abgeben damals hat bei uns nie funktioniert, nie. Es braucht immer was mit dazu. Entweder gibst Kohle oder du machst es verknüpft mit etwas. Und hier, so wie du es gerade erzählst, ist das ja ein Spaß. Und sagst, nee, ihr müsst euch jetzt einen Weg einfallen lassen. Ja. So wie Kinder sagen, ne, gibt keine Lösung. Ja, überleg dir was.
Ja, gut. Ja, exakt. Also so geht es eigentlich.
Wenn du jetzt mal den Cradle-to-Cradle-Markt anguckst und auch vielleicht die klassischen Hersteller, siehst du da Veränderungen, eine Dynamik? Also ich komme mal von der anderen Seite, also meine Agentur arbeitet übrigens für IKEA, muss ich vorher sagen. Ich habe
auch
den Eindruck,
auf dem Kreislaufweg, ne? Also 2030 wollen die Kreislauf.
Genau.
Wir
haben einige Kampagnen fürs Thema Nachhaltigkeit gemacht und ich glaube, wir nehmen denen das wirklich ab, dass die was machen. Dann haben wir, arbeiten Christoph und ich auch sehr viel und sehr gerne mit Vitra zusammen. Die Nora Fehlbaum, die dritte Generation, die hat das in ihrer Keynote mal so erzählt. Die erste Generation in der Familie war da quasi die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten. Mhm. Ihr Vater hat das Thema Kultur, diese Arbeit mit den großen Designern und sie hat sich als mit der dritten Generation das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und das, was ich da sehe, was die, also A, werden ja Vitra-Möbel in der Rehe auch sehr, sehr lange benutzt.
Absolut.
Aber auch sehr da, die sagen, wir haben auch einige Stoffe, die wir einsetzen, die wir nicht unkritisch mehr heute sehen und arbeiten dran. Ist das die Ausnahme oder kennst du andere Beispiele von Unternehmen, wo du wirklich sagst, also die jetzt für dich wichtig sind, die im Bereich Einrichtungen sind, die da auch gut mitziehen?
Nachhaltigkeit, also das Unternehmen, was sich heute mit dem Thema nicht ernsthaft auseinander, also gibt es ja eigentlich, BP und Shell sind nachhaltig. Also zumindest nach Proklamation. jetzt geht es darum.
Beyond Petrol heißen die jetzt.
Was?
BP heißt
das Beyond Petrol. Das habe ich verpasst.
Nein, die heißen jetzt Beyond Petrol.
Aber doch, irgendwann drüber gestolpert. Okay, gerade. Ja.
Und deswegen geht es jetzt darum, genau hinzugucken.
Genau, also, das meine ich aber, genau hingeguckt. Nicht, was sie sagen, sondern du hast genau hingeguckt.
Oder das ist, so sehe ich so ein bisschen unsere Aufgabe auch zu hinterfragen. Wir laden Hersteller zu uns ein und fragen, okay, was ist euer Weg? Und da will ich auch nicht dogmatisch sein und sagen, nur C2C und nur das Label. Wir arbeiten auch mit jungen Startups zusammen, die Produkte in dieser Denkschule herbauen. Der lokale Maurerin gerade kennengelernt, die sich mit Lehmbau und mit Fachwerksanierung auseinandersetzt, die Lehmbaustoffe weiß einzusetzen zum Beispiel. Deswegen muss man immer hingucken, wie machen die Unternehmen es oder auch die Handwerker, was ist ihr Weg und allein der mit den Werten und Ideen von Nachhaltigkeit, von Weiterverwendung, machen die sich ernsthaft auf den Weg? Oder geht es nur darum, irgendwie möglichst viele Produkte zu verkaufen? Gibt es ein Retake-Programm, eine Generalüberholung von Produkten? Wir sprachen kurz am Anfang drüber, die Niederlande zum Beispiel, auch die NGO hat eine Handreichung geschrieben oder einen Leitfaden für die öffentliche Hand, wie sie in Zukunft kreislaufgerecht ein.
Sag mal ruhig, wer das war.
Lena Juncker.
Yeah, und Lena. ist in unserem Leadership-Programm.
Genau, bei Sustina AG. Ja. So kamen wir auch zusammen.
Sebastian ja auch. Sustina war genau. Wir haben die Intro Connection. Über Sustina. Genau. Richtig. Ja, und dann, okay.
Yes.
Aber das ist eine schöne Überraschung.
Lena war hauptamtlich bei der NGO und mit vielen anderen KollegInnen hat sie einen Leitfaden geschrieben, wie die öffentliche Hand als so ein Beschleuniger zum Beispiel in Zukunft kreislaufgerechte Produkte einkaufen kann.
So genial, echt.
Und wenn man dann nach nebenan guckt, in den Niederlande, genau da ist es schon so. Da gibt es jetzt große Büromöbelhersteller, die sich große Lagerhallen anmieten und sagen, wir nehmen Büromöbel aller Hersteller zurück. Arbeiten Sie auf, general überholen Sie, also ein Bürodrehstuhl zum Beispiel, ich meine, der ist jetzt technologisch in den letzten 10 Jahren, ist ja keine Quantensprünge entstanden. Das heißt also, Produkte, die vor 10 Jahren schon gut waren, die kann man aufarbeiten. Und die niederländische öffentliche Hand ist quasi dazu angehalten, kreislaufgerechte Produkte als erstes zu kaufen oder generell überholte Produkte und sind damit ein Riesenbeschleuniger für diese Idee.
Ja, das leuchtet ein.
Und genau, und das macht zum Beispiel irgendwie die NGO auch. Und genau, so war nochmal die
Connection da. Habt ihr ein Thema zu fassen, was unfassbar viel Impact hat, Einfluss hat und eine Menge bewerkstelligen kann, aber populärer in der Wahrnehmung sind Fridays for Future, die einen wichtigen Job machen, aber keine Lösung anbieten, sind die
letzte Generation,
die einen wichtigen Job machen, mit Mitteln, die nicht alle gleich gut finden, aber auch keine Lösung anbieten. Ihr bietet die Lösung an. Trotzdem seid ihr, wenn man sagt, wenn wir jetzt eine Markenwertsbestimmung machen würden von Fridays for Future, letzte Generation und vergleichbare im weltweiten Kosmos und Cradle to Cradle, würdet ihr allein aufgrund auch von Awareness-Gründen unten sein, wobei ihr die seid, die es machen. Was?
Ja, es ist extrem.
What can we do? How can we help?
Ja, das ist die gute Frage. Es gab letztens vom Ehrenamt wurde ein Treffen organisiert, ein ganzes Wochenende, ein Workshop, wo wir aus ganz Deutschland Menschen zusammenkamen und überlegt haben und genau das identifiziert haben. Wie können wir mehr Menschen noch von dieser Idee begeistern? Wie können wir Bildungsarbeit in den Schulen machen? Und wenn jetzt letzte Generation Fridays for Future den Finger in die Wunde legt und sagt, ey, wir haben hier ein Riesenproblem, wie kann
Cradle to Cradle... Ihr nochmal mit Beinen nochmal hinterher. Ja, natürlich ein nachhaltiges Bein.
Ich weiß es nicht. Also muss ein Kipppunkt in einer Gesellschaft stattfinden, wo genug Menschen sagen, hey, okay, hier haben wir ein Riesenproblem und wie können wir denn jeder für sich Dinge in Zukunft anders machen? Und ich weiß nicht, ich habe die Patentlösung noch nicht. Ich dachte, wir quatschen mal heute, ihr erreicht auch schon eine Menge Menschen. Wir sprechen über das Thema und ja, wir versuchen es in Einrichtungen sexy zu machen und um Menschen zu erreichen. Ich habe kurz hat eine Kollegin mir geschickt aus dem Aldi-Prospekt, die haben gerade The Next Thing in ihrem Wochenblatt, wo Produkte beworben werden, erklärt, dass sie jetzt Badesandalen anbieten, die man 5 Jahre lang, die nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip hergestellt wurden, mit einem Link auf die Website, wo sie den Prozess erklären und sie sagen, du kannst innerhalb der nächsten 5 Jahre dieses Produkt kostenlos zu uns zurückschicken, wir granulieren das und machen eine neue Badelatsch daraus.
Super. Also, das ist natürlich, wenn Unternehmen das nehmen als Kampagne, als ernst gemeinte Kampagne für die gute Sache, ist natürlich irre. Ne? Also das, also an alle Marketeers, die bei uns ja auch regelmäßig zuhören, überlegt euch doch mal, was wären das für Produkte aus eurem Hause, die ihr Cradle to Cradle produziert. Ne? Also
Und das ist ja auch legitim, einen solchen Trend dann zu nutzen, natürlich, weil Leute dann darauf achten, das machst du es nicht größer. Das finde ich völlig, völlig legitim. Ich habe gerade drüber nachsinniert, wir hatten ja Clara Pfeffer im Podcast, da ging es auch so ein bisschen darum, sie beschrieb auch, wie schwer das ist, also auch diese emotionale Betroffenheit und auf der einen Seite willst du nicht mit der Lehrerkeule kommen, aber jeder von uns weiß, Menschen reagieren stärker auf Angst als auf positive Sachen, die sie machen.
Wobei sie im Arbeitskontext produktiver sind, wenn sie nicht
eher selbstverständlich, ich sage jetzt wirklich nur auf das, die allgemeine Reaktion auf Angst, man will eher vermeiden, es nicht zu verkacken, also man will es eher nicht verkacken als andersrum. Also das ist, steigen wir in die Psychologie ab, aber da ein Mechanismus zu entwickeln, weil ich fand...
Das sage ich Nicole, dass du gesagt hast, steigen wir nicht in die Psychologie ab. Das klingt jetzt...
Ja, es klingt jetzt so, ausbauen. Aber in dem TikTok ist es jetzt schon vorbei. Ist jetzt schon vorbeigezogen. Insofern, ich glaube, jeder weiß, wie es gemeint war, der hier jetzt voll in Ruhe durchhört. Mein Gedanke war gerade, als du das gepitcht hast, du meintest, es gibt keinen Elevator-Pitch, aber allein die Art und Weise, wie du es erzählt hast und wie es rüberkam, hör dir das nochmal an, wenn die Folge aufgenommen ist. Das hat eben Spaß gemacht zu merken, damit kann ich spielen, wie mit Lego, ich kann damit arbeiten, ich kann was aufbauen, ich kann was tun. Lego ist auch nicht so super nachhaltig, ne? Egal, ich habe es ja als Beispiel genommen. Weil der Aspekt wiederum schafft diese emotionale Verbundenheit, ne? Also es gibt ja große Firmen, die machen sich das zunutze. Also Apple macht sich das zunutze bei ihren Produkten.
Ja, und wir kommen ganz klar, oder für uns haben wir, glaube ich, so ein bisschen entschieden, dass wir versuchen zu inspirieren. Also es ist wichtig, den Finger in die Wunde zu legen, aber dann mit einer Idee, mit einer Lösung voranzugehen und dann zu zeigen, dass sie auf ganz viele Bereiche, auf Hersteller, auf irgendwie, wie auch das Thema Energiewende, dass das auch ein Aspekt ist, aber auch Handwerker und irgendwie das Ehrenamt in der NGO, dass man die Dinge und Gesellschaft, dass man das ja zusammen genommen nehmen kann, um da Dinge zu verändern. Und ja, Inspiration, wir versuchen es gerade auch über YouTube zu zeigen, wie man das. Also es gibt einen tollen Menschen in Berlin, der hat 20-teilige YouTube-Serie gemacht. Seine private Altbauwohnung in Berlin Stück für Stück saniert. Er selber ist vor 10 Jahren auf C2C aufmerksam geworden und hat dann in wirklich unterhaltsamen Kurzclips gezeigt, Schritt für Schritt, Wandfarbe, Boden, Dielenboden, was ist eigentlich mit der Elektro und warum C2C? Und total unterhaltsam, das fand ich so einen ersten guten Ansatz zu dem Thema, wie bringen wir das denn an ganz viele Menschen, wo ich zugeschaut habe und sagte, ja krass, geil. Wie der das darstellt, ist nicht sperrig, nachvollziehbar einzusteigen. Ich kann es bei meiner privaten Wohnungsrenovierung anwenden. Ja, fand ich richtig gut.
Ich hau jetzt nochmal einen raus, weil du sagst, wir machen hier so ein bisschen Brainstorming. Ja. Wir haben mal einen sehr tollen Gast bei uns gehabt, Carsten Kühn, der ist Vorstand Personal und Marketing bei Hornbach.
Mhm.
Sehr wirklich
cooler Typ.
Richtig
cooler. Ich kannte ihn vorher nicht, cooler Typ. Ja. Lohnt sich die Folge.
Kunde früher bei Mediamarkt, ist jetzt viele Jahre bei Hornbach und der ist wirklich super, super stark an einer guten Art von Fortschritt interessiert. Mhm. Ich hoffe, er hört die Folge oder sonst werde ich sie ihm schicken. Und eigentlich wäre das mal ein Thema für eine Hornbach-Kampagne. Also Hornbach ist ja wirklich auch werbetechnisch immer wieder richtig Thema. Ja. Stell dir vor, sehr Hornbach würde jetzt ein Cradle-to-Cradle-Sortiment und Kurse anbieten, dass Leute ihre Renovierung, Einrichtung,
so Terrassen, Pergola.
Also Carsten, come on.
Die sind eh schon mein Lebenscoach. Immer die echte Lebensphilosophie in einem Satz.
Ja.
Es gibt immer was zu tun. Die wissen ganz genau, das größte Problem im Leben ist es, keine Probleme zu haben. Es gibt immer was zu tun.
Genau. Ja,
hier wäre was. Genau.
Lass es anpacken. Okay.
Also die Folge ist nicht gesponsert.
Ist nicht gesponsert, aber das ist die Hornbach-Kampagne 2024. Könnte sein.
Ja, geil. Gerne ins Gespräch.
Okay. Ich bringe euch zusammen. Jetzt lass uns doch nochmal, also super Thema, wichtiges Thema, aber wir sind ja auch ein New Work Podcast und deswegen würde mich auch nochmal der Blick. Christoph hat es vorhin schon so ein bisschen angeteased, auf die handwerklichen Berufe, was du da vielleicht nochmal deinen Blick drauf gibst. Christoph hatte es erwähnt, wir haben alle ja gedacht, bis vor ein paar Jahren, dass wir erst keine Taxifahrer, keine Busfahrer, keine LKW-Fahrer mehr brauchen, Klammer auf, in England verdienen jetzt 120.000 Pfund pro Jahr und auch sonst eher die niedrigen bezahlten Berufe. So. Und jetzt merken wir aber, die Berufe sind viel mehr bedroht. Oder werden sie viel stärker verändern und Handwerk. Es gibt ein Video, was ich dazu empfehle von Boston Robotics. Da gibt es so einen Robot,
den Atlas
Handwerk-Helfer, der wirklich dann runterspringt vom Gerüst und irgendwie Ding hochholt. Das sieht wirklich beeindruckend aus, aber er holt halt die Kiste. Er ist der Stift, er ist der Azubi.
Und du musst das Behind-the-Scenes-Video dazu anschauen.
Das gucke ich mir auch noch an. Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass es auch weit entfernt ist. So. Ja. Aber wie siehst du, wir haben einen Fachkräftemangel. Gibt es genug Menschen, die den Beruf des Tischlers oder andere Handwerker die Berufe lernen wollen. Mach mal deinen Blick auf Handwerk.
Ich befürchte, also ganz so tief drin bin ich nicht, weil wir dann doch so ein bisschen auch planende sind, wobei wir versuchen, die Sachen zusammenzubringen. Ah ja, es gibt einen Mangel an Fachkräften und an Leuten und jungen Menschen, die sich ausbilden lassen möchten. Aber genau wie ihr es beschreibt, also ich glaube, dass dort eine tolle Zukunft in dem Beruf liegt, wenn andere Berufe vielleicht durch KI entsprechend ersetzt werden, indem man Selbstwirksamkeit erfahren kann, also morgens etwas anfangen zu bauen, zu verlegen, anzustreichen und abends zu sehen, dass man das geschafft hat. Und wenn man das jetzt nicht mehr beim Maler irgendwie mit ausgasenden Wandfarben macht, sondern mit gesunden mineralischen Wandfarben, dann macht irgendwie so einen Lehmbau, wenn man da mal ist, und wir haben gerade ein Projekt in Münster, wo wir da auch selber das erste Mal mit Lehmprodukten bauen, und wenn du da auf die Baustelle kommst und ein frisch geschnittenes Massivholz riechst, dann macht das allen Menschen, die da arbeiten, viel mehr Spaß.
Wow.
Und
krass.
Das ist Thema neue Arbeit. Wir versuchen das bei uns im Büro zu leben mit größtmöglicher Freiheit, und das auch unkonventionelle Lebensläufe, vor allen Dingen, also nicht klassisch aus dem Bau kommend. Mhm. Meine Kollegin und beste Projektleiterin hat eigentlich visuelles Marketing gelernt, aber ich habe auch nur Schreiner gelernt, jetzt machen wir irgendwie größeren Innenausbau, deswegen Hiring for Attitude. Also es geht um die Einstellung, um Dinge verändern zu wollen. Dann kann man gemeinsam mit viel Leidenschaft, glaube ich, viel bewegen.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Dann lassen wir, wenn wir die Zahlen uns ein bisschen fehlen, vielleicht nochmal einen Aufruf fürs Handwerk machen. Also meine Mutter stammt aus einer Tischlerfamilie, also ihre Großeltern hatten eine Tischlerei und für mich war das immer so ein Thema mit Sentimentalität verbunden. Und ich habe
sehr romantisiert gesehen, manchmal.
So romantisiert, aber in meinem ersten Büro oder in unserem ersten größeren Büro mit meiner Agentur hatten wir einen Tischler, der uns die Tische entworfen hat. Haben wir damals schon gesagt, wir wollen runde Tische, wir wollen keine eckigen, weil wir wollen nicht keine Hierarchie haben und so weiter. Das war 2005, 2006. Und der Typ fuhr Porsche und hatte einen Laden mit 60 Leuten. Mhm. Ich fand den wahnsinnig cool. Mhm. Wenn du jetzt heute deinem 18-jährigen oder sagen wir 16-jährigen Ich einen Tipp geben würdest, würdest du sagen, hey Alter, reiß dich zusammen, mach Abitur? Oder würdest du sagen, hey, mach mal weiter so, du lernst was richtig Geiles?
Ja, da hat am Ende irgendwie gut ausgegangen ist, was wir zum Zwischenzeitpunkt mal nicht erwartet haben, würde ich sagen, macht das wieder genauso. Das hat sich irgendwie gut ergeben, alles in Summe. Und am Ende glaube ich, dass wir viele Menschen brauchen, die Photovoltaikanlagen auf die Dächer schrauben, die das Ganze sinnvoll miteinander verdrahten, die Einrichtungen anders machen, wenn wir an Kleidung, an Schneider denken, an Raumausstatter, Möbel wieder aufzupolstern, all diese Dinge, wenn wir uns da als Gesellschaft darüber einig sind, dass der Konsum und das Wegwerfen und der Müll von heute keine Lösung für die Zukunft ist, dann müssen wir anfangen, genau all diese Dinge wieder aufzuarbeiten. Ne? Wenn man jetzt mal eine Couch irgendwo hingebracht hat, dann wird man immer gesagt, boah, die lasse ich jetzt aufarbeiten, der kostet irgendwie 4.000 Euro und ich kriege für 2.000 Euro eine komplett neue Couch. Mhm. Macht keiner mehr. Aber wenn jetzt der ökologische Aspekt dazu kommt, dann wird das umso wichtiger. Und das heißt also, dass auch die ganzen Handwerker entsprechend Produkte und dann Textilien zum Beispiel einsetzen, die Cradle-zertifiziert sind, also aus Monomaterialien. Und deswegen braucht es dann demnächst die Hände, die genau all diese Dinge umsetzen. Und zu dem Beispiel hatten wir auch mit Justina gerade nochmal die Idee entwickelt, Handwerkerhöfe. Also es braucht diese Attraktivität, die du gerade ansprachst, ne? Dass irgendwie Leute sich nicht damit identifizieren können. Ich wollte auch keinen Blue-Collar-Job haben. Ich fühlte mich damals auch nicht so richtig cool nach der Ausbildung. Ich wollte irgendwie unbedingt Büro, ich wollte ein Hemd tragen, ich wollte irgendwie schicke Schuhe und mich vor der Arbeit duschen, nicht nach der Arbeit so.
Fair point. Bild, ja. Arbeiterkinder duschen abends, Akademikerkinder morgens.
So, und da wollen so alle meine Freunde haben studiert. So. Deswegen kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Aber jetzt in der Rückblick habe ich vor 8 Jahren oder vor 6 Jahren wieder angefangen, im Handwerk selber zu arbeiten.
Ja.
Die Dinge selber einzubauen, aufzubauen. Und genau, Handwerkerhöfe ist die Idee, einen Ort zu schaffen.
Wie so ein Coworking Space
ja, für Handwerker. Exakt, ne? Ja, exakt. Ja. Dem cool. Wir anschließen ein Baumarkt für wiedergewonnene Baustoffe. Um dieses Thema quasi, ne, wenn Büros werden alle 5 Jahre kernsaniert, da fliegt alles raus, alle Trennwände und so wird alles weggeschmissen. Diese Dinge zwischenlagern kurzfristig und danach wieder woanders einbauen. Und es braucht die Handwerker, die es anpassen, umändern. Es braucht auch den Designer, der dem alten Tisch, der jetzt 20 Jahre alt ist, nochmal eine neue goldene Messingkante gibt, um das wieder in die Neuzeit zu bringen. Und da nochmal so eine Idee, wie man das Thema Handwerk adressieren könnte als ein Ort, in dem wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, in dieser Kombination mit Wiederverwendung. Genau, das ist so ein Thema, mit dem wir auch
Also ich habe das jetzt gerade so salopp gesagt, das ist natürlich keine belegte Statistik, aber du hast es das so schön formuliert mit, ich wollte vor dem Job duschen und nicht danach. Und diesen Coolness-Faktor aber zurückzugewinnen, das ist nicht unwichtig. Das ist ja wichtig, Storytelling, weil wir haben eben viel zu lange erzählt, nee, du musst das so machen, musst studieren, du musst dies, das, jenes. Mhm. Und gerade in Deutschland neigen wir dazu, auf die anderen herabzuschauen, was gar nicht sinnvoll ist, weil von welcher Position sollten wir herabschauen oder so. Und dann halt zu sagen so, nee, was anderes ist besser. Wir sind ja auch immer sehr gut da drin, zu erklären, was alles toll ist. Und hier steckt eben, glaube ich, viel Arbeit drin. Und deswegen ist es wichtig, solche Dinge und Geschichten zu teilen, um auch einen coolen Faktor und eine Sogwirkung zu erzeugen, damit die Kids nicht nur sagen, ich will YouTuber werden. Ich hoffe, dass unsere irgendwann wieder sagen, nee, Papa, also YouTuber ist echt uncool und Podcast macht auch keiner mehr. Also sorry.
Ich baue einen Tisch.
Dieses Jahr schon 20 Wärmepumpen installiert. Ja. Ich meine, der Beruf wurde irgendwie Gas, Wasser, Scheiße. Irgendwie so total abwertend. Was hast du gerade gesagt? Gas, Wasser, Scheiße.
Ja.
Wie Selbstabwertung total. Ja. Und heutzutage muss man sagen, ich arbeite an der Energiewende.
Und nicht nur das, sondern auch wirklich immer zu sagen, wir hatten es in dem Podcast, ein guter Freund von Michael war da, Reinhard Springer, die Folge muss man nehmen. So, ist so. Wir haben nicht viel dazu beigetragen.
Also, er hat
einen Vortrag gehalten. Was er aber hatte, waren so Punkte, wo er sagte, seinem Klempner würde er auch 2000 Euro die Stunde zahlen, weil er sagt, es gibt keine so ungefähr. Mhm. Und jetzt dann halt auch mal zu merken, scheiße, das muss ja jemand machen.
Ja, und systemrelevant.
Und das auch zu würdigen und nicht einfach nur zu sagen,
wir klatschen auf den Balkon.
Wir klatschen auf den Balkon oder zahlen in dem Fall, sondern das wirklich in Geschichten, in guten Geschichten zu würdigen.
Ja.
Hornbach-Idee fand ich gut voll. Mhm. Die hätten auch Scale. Ja. Und deine Story ist auch gut.
Ja.
Wir steuern auf die Stunde zu schon wieder und
da sag schon mal danke. Wir machen auf jeden Fall noch mal eine zweite Folge. Irgendwann vielleicht mal bei dir, dass wir uns das mal alles
angucken. Ja, kommt mal ran.
Wo seid ihr nochmal mit dem Büro?
Düsseldorf.
Momentan. Wir wollen ja wahrscheinlich auch erstmal in der Region, damit ihr nicht weit fahren müsst. Also die Düsseldorfer Freundinnen und Freunde und Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, falls ihr gerade ein Büro plant, falls ihr gerade auch ein Wohnprojekt plant und sagt, wie kann ich eigentlich mein ökologisch wachsendes Gewissen mit meinem tatsächlichen Verhalten in Einklang bringen? Sven, Roselmann, seine Company sind eure Lösungen.
Cradle to Cradle wäre ein Weg und Weiterverwendung
auch. Ja. Guckt euch das mal an, auch die Seite ist toll, ist wahnsinnig inspirierend. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist und die Abschlussfrage, Christoph hat die Einstiegsfrage gestellt, stelle ich. Wo willst du noch hin?
Ich würde gerne das Thema lösen, was du gerade angesprochen hast. Möglichst viele Menschen erreichen in einer kooperativen Art und Weise. Wir verstecken nichts von dem, wie wir sagen, was wir machen. Also sollen möglichst viele Leute irgendwie zu uns kommen und sich das ansehen. Also wir haben nicht den Königsweg, aber wenn wir glauben, an einer Lösung mit Cradle to Cradle zu arbeiten und wenn wir da möglichst viele Menschen erreichen können, die sich auch auf den Weg machen als Gesellschaft, das wäre ein riesen Wunsch, wenn wir unser Gehalt davon zahlen, können wir natürlich auch super. Aber in Summe haben wir da eine Riesenaufgabe, die wir gemeinsam bewältigen müssen.
Vielen Dank, dass du da warst.
Danke an euch.
Fand es eine große Überraschung. Ja, gute Laune sofort, also direkt gefühlt beim Einstieg und dann hattest du auch einfach so einen geilen Flow, so Christoph Magnussen Fragen rausgehauen, eine nach der anderen und ich war so, geile Frage. Wo nimmt ihr die gerade her? Also nicht so, dass ich deine anderen Fragen nicht gut finde, im Gegenteil. Mann. Ich merke das immer wieder, wenn du dabei bist, okay, Gott sei Dank hält immer die Spur. Aber hier war ich richtig so, hat richtig Spaß gemacht von der Seitenlinie auch immer wieder. Geil, gute Frage, let's go. Also ich hätte locker noch länger weitermachen können und habe das Thema jetzt nochmal von einer ganz anderen Seite gerade beleuchtet bekommen, die mir viel mehr Spaß macht.
Ja, ich bin ja irgendwie im Gespräch darauf gekommen, Cradle to Cradle mit Fridays for Future oder der letzten Generation zu vergleichen. Ganz wichtig nochmal, die Arbeit, die diese Institutionen machen, finde ich extrem wichtig, wenn ich auch nicht alle Mittel richtig finde. Will es überhaupt auch nicht jetzt sein, die müssten jetzt mit Lösungen kommen. Mhm. Was ich sagen wollte ist, hier ist jemand, der kommt mit Lösungen und der verdient für mich genauso viel Aufmerksamkeit.
You're safe, ja. Yeah.
Und wenn Cradle to Cradle so viel Aufmerksamkeit hätte wie Fridays for Future oder die letzte Generation, dann würde eine Menge passieren in diesem Land. Vielleicht, Carsten, letzte Attacke auf dich und Heimat, deine ganz tolle Werbeagentur, macht im nächsten Jahr eine Cradle-to-Cradle-Kampagne und dann rockt ihr das Land gemeinsam.
Ich möchte auch Horn doch mal für solche Folgen als Sponsor gewinnen, das würde uns auch helfen.
Ja,
und ich nenne die so oft als Lebensphilosophen hier. Aber das, wie gesagt, genau, die Folge weiß ich nicht.
Das koppel ich nochmal, dass wir ihn auch gerne mal als Werbepartner
machen. Super. Cool, danke.